sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 126. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind in den letzten Stunden, bevor es im US Open Cup richtig heiß hergeht, zwischen Hartford und den Hearts of Pine. Das heißt, das sind quasi die letzten Stunden, in denen Wolf und ich noch miteinander reden. Und das hier nehmen wir jetzt noch schnell auf, weil danach hassen wir uns vielleicht. Deswegen erstmal, hallo mein lieber Wolf.
Einen wunderschönen guten Abend. Und ich kann dich gar nicht hassen, denn wer am Boden liegt, den darf man nicht nur treten. Und daher, nö, ich hab dich lieb, ich werde dich auch danach noch lieb haben und egal wie es ausgeht.
Wir werden trotzdem vielleicht, je nachdem wie es ausgeht, in der nächsten Folge ein bisschen Trash-Talken. Und warum ich am Boden liege, werden wir heute auch in dieser Folge besprechen. Aber wir fangen erst immer mit den anderen Themen an. Mit dem US Open Cup werden wir in dieser Folge nicht weitermachen, weil natürlich jetzt laufen in der nächsten Runde die weiteren Spiele noch, auch während wir ja aufnehmen. Dementsprechend geht's in der nächsten Folge dann mit der nächsten Runde vom US Open Cup wieder weiter. Dann haben wir mehr Spiele zusammen. Und wir springen deswegen in die USL Super League. Bei den Frauen wurde ja auch wieder gespielt. Und es gibt ein Team, über das wir jetzt schon eine ganze Weile nicht gesprochen haben, die sich aber ganz klammheimlich an die Spitze der Liga gesetzt haben. Nämlich Carolina. Die haben ihre letzten Partien ziemlich gut bestritten. Und wir schauen jetzt uns mal an, wie sie sich in der letzten Partie geschlagen hatten. Dort hatten sie Dallas zu Gast. Und Dallas, für die läuft's auch ganz okay. Deswegen schauen wir doch mal, wie sie sich geschlagen haben, beide Teams. Sag doch, lieber Wolf, wie hat dir die Partie insgesamt gefallen?
So mittel. Also bei allen Spielen, die wir uns heute angucken werden, fiel mir eigentlich auf, dass im Wesentlichen die Tore fast immer auf selbe rausgekommen sind. Und zwar ein Querpass innerhalb des Strafraums, der dann eingeschoben werden musste. Was mir bei dem Spiel zwischen Carolina Ascent und Dallas Trinity im ersten aufgefallen ist, ist die krasse Diskrepanz zwischen den Trikots. Wir haben Dallas, die einfach nur in einem weißen T-Shirt durch die Gegend laufen, ohne Sponsor, nur mit Logo und mit Namen hinten drauf. Und Carolina Ascent, die ja dieses wunderschöne Logo mit dem Bergen und dem Sonnenuntergang haben, die haben ihr Trikot eben mit genau diesem Design veröffentlicht. Das fand ich schon einen krassen Unterschied. Also so quasi Inter Miami anfangszeitmäßig immer nur ein Poloshirt oder ein T-Shirt bedrucken und eben ein wirkliches Design, was ja nennenswert und auch kaufwürdig ist. Das war so mein erster Eindruck und auch das, was sich so qualitätsmäßig durchs Spiel gezogen hat.
Ich fürchte, ich werde dich enttäuschen müssen, wenn ich dir sage, das hat sich bei Miami bis heute nicht geändert.
Nee, die glauben nur mit hellrosa und leicht dunkelrosa hat man plötzlich ein Design.
Ja, und sie brauchen kein Design, weil sie haben Messi. Carolina und Dallas haben nicht Messi. Deswegen müssen sie versuchen, auf andere Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen. Und ich finde, bei dem ersten Tor in dieser Partie ist das ganz gut geglückt. Denn in dem Fall ist es Carolina, die es schaffen, mit drei Pässen von der Torhüterin bis ins gegnerische Tor zu kommen. Sehr weiter Ball natürlich von der Torhüterin nach vorne auf Harding, die passt den Ball dann einfach nur noch weiter auf Ellie Hutchison und die macht das, was sie machen soll und macht ein Tor. Wie gesagt, drei Pässe und der Ball ist drin.
Stichwort gut gemacht auf der einen Seite, allerdings auch echt blöd gemacht auf der anderen Seite, war gleich die nächste Szene in der 23. Minute. Da gab es eine Ecke für Carolina Ascent. Dallas kann den ersten Versuch quasi erstmal blocken. Nur bekommt dann Carolina die Chance, nochmal einen zweiten Versuch zu machen. Der Ball würde durch den Strafraum Richtung linken Pfosten gepasst. Und dort steht dann Corbin ganz alleine und kann den Ball einschieben, bevor der Rest reagieren kann. Und das ist leider echt so eine Standardszene bei Ecken mittlerweile. Also nicht nur, dass sie die Pfosten nicht verteidigen können, darüber reden wir ja schon seit Ewigkeiten hier, sondern auch, dass die meistens einfach im Haufen auf der einen Seite stehen und keiner einfach bei denen auf der anderen Seite ist. Deswegen schnell geschaltet, aus der verkackten Ecke noch was Gutes rausgeholt für Carolina. Aber halt echt eine einfach zu verteidigende Situation, die man sich so leicht aus der Hand hat nehmen lassen für Dallas. Daher 2-0, nur 4 Minuten nach dem 1-0.
Corbin ist auch diejenige, die später noch einmal auffällt mit einem weiteren Tor. In dem Fall ist es ein Elfmeter, der nach einem Festhalten im Strafraum entstanden war. Das Ganze war in der 54. Minute. War okay, konnte man gehen. Der Elfmeter war auch okay geschossen. Jetzt auch kein brachial krasser Elfmeter. Ganz normale Situation. Insgesamt muss man aber sagen, die Partie war qualitativ in Ordnung. Aber was halt wirklich auffällt, Carolina spielt seit einigen Wochen wirklich sehr gut. Sie sind jetzt auf Platz 1 der Tabelle, nachdem Brooklyn und auch Fort Lauderdale zuletzt immer wieder mal ein bisschen ins Straucheln geraten waren. Sie haben jetzt aktuell 34 Punkte bei 21 Spielen. Fort Lauderdale allerdings, die jetzt Platz 3 aktuell sind, haben erst 19 Spiele. Das heißt, da kann natürlich nochmal sich einiges ändern. Trotzdem so in den letzten Wochen, Carolina hat sich ganz gut gemacht.
Gehe ich mit. Man muss aber auch ankreiden, dass Brooklyn zu doof ist, wieder die Tabellenführung zu kriegen. Die hatten jetzt 2 Spiele in letzter Zeit gegen DC Power und gegen Tampa und haben beide nur unentschieden gespielt. Und vor allem gegen DC Power kann man auch als nicht so gutes Team eigentlich gewinnen. Daher völlig verdient. Wenn du als Carolina in 2 Spielen 7 Tore und schießt und 6 Punkte holst, viel besser als einfach wie Brooklyn irgendwie über den Platz zu stolpern.
Zu Brooklyn muss man auch sagen, die haben in diesem Jahr noch nicht ein einziges Spiel gewonnen. Der letzte Sieg war auswärts gegen Dallas Trinity im Dezember. Und in diesem Jahr hatten sie bisher 4 Unentschieden und 3 Niederlagen. Wir springen mal in die League One. Dort gab es die Begegnung zwischen Greenville Triumph und die hatten Spokane zu Gast. Was wäre so vorab deine Vermutung gewesen, wer diese Partie gewinnt? Wer war dein Favorit?
Gute Frage. Beide haben jetzt noch nicht so krass gespielt in der Saison. Also im Sinne von der Qualität als auch der Menge an Spielen. Ich dachte mir ganz ehrlich, dass ich von Greenville, nachdem sie ja Omaha besiegen konnten, schon eine deutlich bessere Leistung erhofft habe, erwartet habe. Und ja, das wäre so die Unspoiler, die spoilerfreie Variante des Antwortens.
Gut, die Saison ist ja auch erst, das ist jetzt der 3. Spieltag gewesen. Da bewegt sich natürlich dann auch nochmal sehr viel. Die Teams müssen sich natürlich auch erst einstellen. Von daher, na klar. Was mir in dieser Partie insgesamt aufgefallen ist, ist, dass eine Sache immer wieder passiert ist, bis auf eine Ausnahme. Und das Team, das sozusagen darunter litt, hat offensichtlich nicht gemerkt, dass an dieser Stelle ein sehr großes Problem war und es nicht geschafft, innerhalb des Spiels dieses Problem auszuschalten. Fand ich sehr bemerkenswert, weil es doch eigentlich relativ leicht erkennbar war. Aber gehen wir mal genauer in die Partie. 12. Minute erleben wir, wie ein Pass. Das Schöne ist, das ist ein ganz furchtbares Football-Stadium. Das heißt, ich werde jetzt immer schön in Yards beschreiben, an welcher Stelle was passiert. Wirklich, dieser Platz ist furchtbar. Man hat so lilane Bereiche noch, kann dann an einigen Stellen, gerade an den Seitenlinien, kaum unterscheiden, ist das jetzt die Endlinie oder die Seitenlinie vom Footballfeld oder ist es jetzt die für den Fußballplatz. Ganz ungünstig. Auf jeden Fall 12. Minute. Und wir sind kurz vor der 20-Yard-Linie ungefähr. Und die ganze Situation befindet sich so in der Nähe vom Strafraum von Greenville. Der Ball wird dort zu Javier Gill in den Strafraum einfach gespielt, von der 20-Yard-Linie aus. Und der kann einfach flach unten links ins Tor schießen.
Ja, der gleiche Spieler kommt auch gleich in der nächsten Szene nochmal gut zum Tragen. Also Luis Riel, der kriegt den Ball, wie schon in der Szene bei Carolina von dir beschrieben, per Querpass zu. Das heißt, er steht da, wo jeder Stürmer stehen muss, ungefähr links, nicht so weit weg vom linken Pfosten, Querpass von rechts rein, er steht da, muss den Ball noch reinspitzen, 2-0 und damit die höhere Führung für Spokane Und ja, sehr einfach gemacht für Luis Riel. Doppelpack, nicht schlecht, finde ich.
Ja, und das ist, also in beiden Situationen ist es wirklich sehr ähnlich. Nur, dass die Distanz jeweils sich ein bisschen unterscheidet. Hast du in der ersten Halbzeit noch etwas?
Tatsächlich nicht. Im Prinzip kann man sagen, dass mir einfach die Jungs aus Spokane noch sehr gut gefallen haben. Die waren immer sehr schnell, die waren taktisch sehr gut eingestellt, haben gut gekontert. Und man sah eigentlich von vorne bis hinten an, dass sie die bessere Mannschaft sind. Das war so mein erster Hälfte-Eindruck und auch später generell.
Spokane hat in der 65. Minute noch einen Elfmeter. Ehrlich gesagt, ich habe nicht so hundertprozentig verstanden, warum. Allerdings ist er auch gar nicht groß dann in die Bücher eingegangen, weil der wurde gehalten. Er war jetzt nicht wahnsinnig gut geschossen. Übrigens natürlich Rankenburg, oder auf Deutsch Rankenburg, hat natürlich wieder wie eine Ranke in der Situation gehalten.
Ja, der Name ist immer wieder wunderschön. Kann ich nicht anders sagen. Aber gehe ich mit. Der Elfmeter war nicht wirklich gut, aber schön für den Keeper und vor allem, nachdem du schon zwei kassiert hast, vielleicht ganz gut für die Moral. Allerdings hielt die Freude gerade mal 8 Minuten, denn dann kassierte er das nächste Tor. Und auch hier war es jetzt im Wesentlichen dasselbe, was wir schon beschrieben haben. Denn die Jungs von Spokane kontern sehr schnell, so dass nicht viel Zeit für Greenville bleibt, um zu reagieren. Der Ball kommt in den Strafraum gepasst, an den linken Pfosten. Pelayas kommt rangesprintet und haut den Ball aus kurzer Distanz rein. Auch hier wieder Querpass reingeschoben, viel zu schnell für die Verteidigung. Und damit das 3:0 für Spokane aus Washington.
Und das ist das, was ich meinte. Diese 3 Tore sind allesamt über die linke Seite gekommen und waren im Prinzip alle gleich aufgebaut. Und Greenville hat es nicht geschafft, an der Stelle mal ein wenig zu intervenieren, um gegebenenfalls mal umzustellen. Nein, sie haben sich immer wieder auf die gleiche Art und Weise ausspielen lassen. Das ist überhaupt nicht gut. Es fällt noch ein weiteres Tor, aber surprise, es ist diesmal über die rechte Seite. Auch da das gleiche wie drüber auf der linken Seite, aber es ist diesmal die andere Seite immerhin. Auch da wieder ein Querpass auf Pelis, der macht, was er soll, macht auch noch seinen Doppelpack für den Tag. Und so gewinnt Spokane mit 4:0 auswärts bei Greenville.
Ja, bin ehrlich, das war wirklich eine Kraftdemonstration von Spokane. Bei Greenville ging echt wenig zusammen in der Partie. Vor allem einfach von der Effizienz her, was man dann an Schüssen und Szenen gesehen hat. Also völlig verdienter Sieg für Spokane. Und auch, wie du schon vorhin sagtest, ein bisschen schlecht vom Greenville-Trainer, dass du die offensichtliche Panne nicht wirklich gefixt bekommst. Und dass du dann mal eben ja nochmal 2-mal weitere Gegentore mitkassierst.
Ja, du hast 90 Minuten Zeit, dein Problem zu lösen und kümmerst dich augenscheinlich nicht darum. Wir machen eine kurze Pause und dann widmen wir uns einem ganz anderen Problem. Wir gehen nämlich in die Championship und dort gibt es ein Team, was bis zu diesem Spieltag noch kein einziges Tor hat. Wir müssen mal schauen, ob sie es jetzt geschafft haben. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und ihr hattet jetzt die Werbepause über Zeit, darüber nachzudenken, wer ist dieses Team, was bis zum vierten Spieltag ist es im Prinzip, noch kein Tor gemacht hat. Jetzt kommt die Auflösung. Es ist Hartford Athletic. Die warten immer noch auf ihr Tor, spielen das erste Heimspiel zu Hause und haben El Paso zu Gast. Das ist doch also eigentlich möglich, die ersten Punkte mit nach Hause zu nehmen, beziehungsweise zu Hause zu behalten und auch das erste Türchen mindestens oder gar noch mehr Tore zu machen, vielleicht ein ganzes Torfestival. Wir gehen mal rein, schauen uns mal an, ob sie das geschafft haben. Wer vorhin zugehört hat, weiß wahrscheinlich, in welche Richtung es geht. Es fängt schon mal blöd an. Hartford blöd fängt es an, im Prinzip, weil wir sind in der 10. Minute. Es handelt sich um einen Freistoß, der ist 5-6 Meter, vielleicht sogar ein bisschen mehr noch vom Strafraum entfernt. Also an sich trotzdem eine ganz gute Distanz, aber alles zu handeln, alles soweit kein Problem. Der Ball wird in den Strafraum recht hoch geschossen, kann allerdings wieder rausgeköpft werden, wird dann nochmal Richtung Strafraum geschossen und geht in die, geht so zur linken Seite. Da stehen zwei Spieler von El Paso sehr frei. Und die Hartford-Spieler denken ja, Moment, die stehen ja im Abseits und hören allesamt auf zu spielen. Kein einziger Verteidiger geht da überhaupt in die Situation. Und zwei El Paso-Spieler stehen alleine quasi vor dem Torwart und können ganz easy das Tor machen. Das ist so eine ganz klassische Situation, wie man sie in der, keine Ahnung, F-Jugend oder so lernt, wo einem gesagt wird, nicht aufhören zu spielen, sondern trotzdem weiterspielen, auch wenn du glaubst, es ist ein Abseits. Weil wenn es keins ist, dann ist es halt ein Tor. Und genau das ist es in dieser Situation, weil es war kein Abseits. Und dementsprechend sehen die Hartford-Spieler bzw. die Verteidiger da sehr, sehr blöd aus.
Ich würde dir sehr, 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 sehr gerne widersprechen. Ich bin so erzogen worden, dass man nicht lügen sollte. Und daher kann ich nur sagen, wenn Hartford-Verteidiger fürs Verteidigen bezahlt werden, sind sie an diesem Abend ohne Gehalt nach Hause gegangen.
Das kann man übrigens auch für eine andere Position auch noch oder für einen anderen Positionsteil auch noch sagen. Wie geht's denn weiter?
Es gab eigentlich noch ein Spiel oder eine Spielszene, die ich heute irgendwie schon 8-mal erzählt habe, die mich deswegen gerade ein bisschen langweilt, die aber leider die einzig gute Szene von Hartford in der Partie gewesen ist, und zwar das Tor. Es gibt zuerst ein gutes Solo-Dribbling am rechten Rand der Hälfte von El Paso. Jimenez kriegt den Ball, rennt in Richtung Auslinie und passt den Ball in die Mitte Richtung linken Pfosten. Dort steht Mamadou Dieng, seines Zeichens bester Hartford-Stürmer der letzten Saison, und tut das, was ein Stürmer machen muss, aus knapp einem halben Meter Entfernung. Er netzt den Ball ins Tor ein. Heißt, Hartford gleicht aus nach gerade mal 11 Minuten Zeit zwischen den Toren. Und ansonsten, ja, das, was wir heute schon erzählt haben. Querpass durch den Strafraum, mannfrei vom Pfosten reingemacht. Also kein schönes Tor, aber wenigstens motiviert, dass die Fans nochmal ein bisschen.
Immerhin das erste Tor der Saison. Somit ist auch das letzte Team der gesamten USL Championship, das bis dato ohne Tor war, endlich mit einem Tor versehen. Das ist ehrlich gesagt aber auch die einzige Szene, in der mir Engalina in diesem Spiel wirklich positiv auffällt. Was heißt wirklich überhaupt mal positiv auffällt, weil er sehr entscheidend an dieser Situation mitwirkt und sich da gegen 3-4 Verteidiger sehr, sehr gut durchsetzt, weil das restliche Spiel über fällt er mir eher negativ auf und das ist das, was ich am wenigsten leiden kann. Er kämpft nicht. Ich glaube, er hat im Spiel dann nochmal ein oder vielleicht zwei Szenen, wo er sich mal durchsetzen kann. Aber ansonsten ist da nicht viel Spielfreude und ich erwarte von ihm erheblich mehr und das ist nicht da. Wir können mal deutlich weitergehen. Ich würde zum Schluss dann noch mal ein bisschen was sagen. In die 86. Minute. Oder hast du davor noch etwas?
Nee, tatsächlich nicht.
Die 86. Minute ist auch mal wieder so ein bisschen Dusel, könnte man fast sagen. Es ist eine Ecke für El Paso. Und der Ball wird in den Strafraum geschossen. Dort steht ein El Paso-Spieler. Ehrlich gesagt, man sieht es nicht so hundertprozentig. Es sieht so aus, als wenn der Ball von einem El Paso-Spieler weitergeleitet wird und dann irgendwie beim nächsten El Paso-Spieler leitet oder ankommt, der den Ball irgendwie ins Tor machen kann. Es ist halt sehr viel Gedusel. Was auf jeden Fall auffällt, beziehungsweise eben nicht auffällt, sind die Verteidiger von Hartford, weil die sind einfach gar nicht da. Keine Ahnung, wo die hin sind. Naja, du hast es ja schon gesagt, dass die keine, also die sollten vielleicht keine Bezahlung für dieses Spiel bekommen, weil sie waren gefühlt einfach selten anwesend. Und es gibt so ein paar Sachen, die mir in diesem Spiel extrem aufgefallen sind, weil mich dieses Spiel wirklich extrem genervt hat. Aber ich glaube, es zeigt schon jetzt etwas, was wir in dieser Saison von Hartford erwarten können, wenn sich da nicht bald was ändert. Zum einen, Hartford hat es über die nahezu gesamte Spielzeit kaum geschafft, den Ball mal über 3 Pässe in den eigenen Reihen zu behalten. Sie haben ihn super oft verloren und das nicht mal unbedingt, weil El Paso so wahnsinnig gut stand, sondern weil sie einfach super oft den Ball schlichtweg in die Füße der Gegner gespielt haben, obwohl es keine Drucksituationen gab. Genauso häufig haben sie den Ball einfach völlig random hoch in den Strafraum von El Paso geschossen. Aber da war gar keiner. Also, da waren halt El Paso-Verteidiger, aber da war kein Spieler von Hartford. Und dann ist man den Ball natürlich auch sofort wieder los und kann auch kein Aufbauspiel machen. Ich habe irgendwann überlegt, ob ich anfange, mal eine Strichliste zu führen, wie oft sie diesen Ball hoch in den Strafraum passen. Aber ich habe es gelassen, das wäre zu viel geworden. Also, ich glaube, so einen großen Zettel habe ich gar nicht. Da muss man so eine ganze Papyrusrolle führen. Außerdem gab es eine Szene, die war so dermaßen, also die hat dieses Spiel von Hartford sehr, sehr gut repräsentiert. Es sind zwei Stürmer von Hartford, endlich mal im Strafraum von El Paso. Man ist auch am Ball. Man bekommt den Ball von rechts sozusagen in den Strafraum. Und dann rennen sich die beiden Hartford-Spieler gegenseitig um. Der eine muss sogar behandelt werden. Und die Situation ist wieder vorbei, weil natürlich der Ball auch weg ist. Das war so ganz klassisch für gefühlt das ganze Hartford-Spiel. Was auch aufgefallen ist, sie haben es nicht geschafft, oder also zu gefühlt 90% haben sie es nicht geschafft, den Ball sauber von El Paso-Spielern abzunehmen. Nahezu jedes Tackling war ein Foul. Und es gibt eine Szene, die zeigt auch das wieder, wie das gesamte Spiel eigentlich war. Es ist ein offensichtliches Foul, so ungefähr an der Mittellinie. Der Hartford-Spieler geht von hinten in den El Paso-Spieler, tackelt ihn und schubst ihn um. Das ist eindeutig erkennbar. Da gibt es keine zwei Meinungen für. Der Schiedsrichter pfeift es natürlich. Der Hartford-Spieler, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer es war, aber das kam so oft vor, dreht sich um zum Schiedsrichter, macht diese Geste, ich habe doch gar nichts gemacht, hier war doch gar nichts. Und der Kommentator, der ja zu Hartford gehört eigentlich und ziemlich sicher auch von denen bezahlt wird, also dass er eben diesen Job macht, sagt etwas, was es wirklich sehr, sehr gut darstellt. Er fragt erst, really? Macht eine kurze Pause. If I'm speaking, I'm in trouble. Und genau das ist es, weil die Szene ist so dermaßen eindeutig. Und trotzdem regt sich dieser Hartford-Spieler auf und tut so, es war ja gar nichts. Dabei war es die ganze Zeit über, immer wieder nur Fouls, man schafft es nicht mal vernünftig an den Ball zu kommen, macht sich damit vielversprechende Angriffe immer wieder kaputt. Entweder weil man den Ball in die Füße vom Gegner spielt oder weil man es halt nicht schafft, wenn man den Ball mal verloren hat, ihn sauber wieder zurückzubekommen. Und im Großen und Ganzen war das qualitativ einfach gar nichts von Hartford. Das war definitiv nicht Zweitliganiveau. El Paso war noch nicht mal ein gutes Team. Auch die, fand ich, haben keinen guten Fußball gespielt. Auch da gab es recht viele Fehlpässe. Die haben es halt nur geschafft, sich den Ball recht schnell wieder zurückzuholen und nicht jedes Mal zu faulen. Aber sie haben jetzt qualitativ nicht so überzeugt. Hätte Hartford da einen anderen Gegner gehabt, beispielsweise in Louisville, dann hätte die Partie noch mal ganz anders ausgesehen, finde ich. Weil Hartford es sich sehr, sehr schwer gemacht hat, obwohl es völlig unnötig war. Und ja, das also ist sehr, sehr enttäuschend, gerade so für den Beginn der Saison. Da muss sich noch ganz, ganz viel entwickeln. Ansonsten wird es in dieser Saison nichts. Aktuell sind sie immerhin nicht Letzter in der Eastern Conference. Okay, es ist Miami, die sind noch schlechter. Aber auch nur wegen der Tordifferenz. Beide haben 0 Punkte.
Ja, ich würde gerne sehr lästern, weil heute Nacht eben meine Jungs von Portland Hearts of Pine auf deine Spieler aus Hartford treffen, will ich mich da echt zurückreißen. Ich sag nur so viel, ich habe in meinem englischen Solo-Podcast eine ganz gute Preview zum Team gemacht und auch was so ein bisschen die Probleme sind, die Hartford seit Beginn ihrer Lebenszeit begleiten. Das ist eigentlich perfekt für alle, die mal reinhören wollen und meine Meinung hören wollen. Ansonsten hast du alles schön gesagt vom Spiel aus und ich bin ganz ehrlich, was mich am meisten erschreckt bei Hartford in der Saison ist, dass man ihnen nicht anmerkt, dass sie eigentlich eingespielt sind. Denn in den meisten Fällen hat Hartford in jeder Offseason das komplette Team plus Trainerstab ausgetauscht. Jetzt hatten sie zum ersten Mal wirklich die Chance, den Großteil des Kaders zusammenzubehalten und den Trainerstab zusammenzubehalten. Und es hat in keinem der Spiele bisher so gewirkt, als würden die schon länger als 2 Wochen zusammenspielen. Und das finde ich erschreckend. Nur weil dein Stammtorwart nicht mehr da ist und vielleicht 1-2 Leute fehlen, kannst du doch nicht so spielen, als hättest du dich gerade erst auf irgendeinem Baumarkt-Supermarkt-Parkplatz kennengelernt. Und das merkt man in diesem Spiel sehr gut an. Dass halt noch nicht stimmt, im Team bisher noch nicht stimmt. Und das erschreckt mich halt irgendwie. Weil wie passiert das, dass du plötzlich verlernst, ein Team zu sein?
Ich habe da eine Theorie. Neben dem Stadion gibt es so eine Art Bar. Da treffen sich eigentlich vor und nach dem Spiel immer die Hartford-Fans. Vielleicht gab es da versehentlich ein paar junge Männer, die sich nachmittags mal, also die nachmittags zufällig in dieser Bar einfach waren und die jetzt einfach heimlich zu Hartford gebracht wurden. Man hat sie vielleicht gar nicht mal angemeldet. Man tut so, als wenn es die alten Spieler aus der Vorsaison wären, aber eigentlich ist es ein komplett neues Team. Die haben noch nie groß zusammengespielt und eigentlich arbeiten die auch regulär noch irgendwo und können sich nur zweimal die Woche zum Training treffen. Anders kann ich mir die Leistung von Hartford mich nicht erklären. Und ja, wie heute Nacht diese Partie, wenn ihr die Folge hört, war die Partie natürlich schon. Wir kennen das Ergebnis jetzt logischerweise noch nicht. Wie die heute ausgeht, ich vermag es nicht zu prognostizieren. Eigentlich müsste Hartford das bessere Team sein. Spielen schon länger zusammen, spielen in der höheren Liga. Aber so wie sie spielen, schwierig. Das kann auch anders ausgehen. Gut, dann gehen wir mal noch in eine andere Partie. Nämlich in ein Derby. Welches Derby haben wir denn erlebt?
Das ist Southern Derby, wie es offiziell heißt anscheinend, zwischen dem North Carolina FC aus Cary, North Carolina und aus Charleston Battery. Die spielen in Mount Pleasant, South Carolina. Und kleiner Fun Fact, North Carolina konnte das Derby seit 2009 nicht mehr gewinnen. Heißt, qualitativ war wirklich alles auf einen neuen Sieg von Charleston ausgelegt.
Dann schauen wir doch mal, wie die Partie ausgegangen ist. Auffällt, irgendwie ist das Spiel anders verlaufen, als ich es erwartet hätte. Auch in der 26. Minute, nee, in der 24. war es sogar schon, gibt es das erste Tor. Und in dem Fall ist es ein sehr, sehr langer Ball vom Torhüter bis nach vorne zu Aquari. Der nimmt den Ball an, läuft noch ein Stück, kann ihm dann im Querpass rüberpassen und Conway macht das Tor. Steht also 1:0 für North Carolina FC.
In der 24. Ah, nee, da warst du gerade schon. Wohl, warte mal. Bin ich gerade verwirrt. Ja, okay. Dann gehen wir in die 33. Minute. Da war dann das zweite Törchen und das fand ich ein bisschen kurios. Denn normalerweise ist es ja so, wenn ein Eigentor passiert, dass irgendwie ein Spieler aus kurzer Distanz angeschossen wird oder einfach nicht anders kann, als den Ball ins eigene Tor zu lenken. Aber in diesem Falle bin ich mir nicht sicher, ob das nicht wirklich einfach quasi vermeidbar gewesen ist. Denn es gab eine Flanke von rechts in den Strafraum von Charleston und der Verteidiger springt mit seinen anderen Kollegen hoch und haut den Ball mit Wucht per Kopf ins eigene Netz rein. Das sah kurios aus. Also ich gehe mit, dass er das Ding klären wollte, aber es war ja fast schon, also wie du schon sagtest, quasi Trikot getauscht und er war eigentlich ein North Carolina-Spieler. Das war schon mit ordentlich Zielgenauigkeit aufs eigene Tor geschossen oder geköpft in diesem Fall. Zamudio kann den Kopfball des Verteidigers nicht klären und so gibt es dann ein Eigentor, das für North Carolina zählt und damit führt die Heimmannschaft 2:0 aufgrund eines sehr kuriosen Eigentors.
Ja, das war in der Tat merkwürdig. In der ersten Halbzeit fällt noch ein weiteres Tor. In der Nachspielzeit nämlich, in der 5 Minuten der Nachspielzeit, es gibt einen Elfmeter und wir waren uns ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wofür es diesen Elfmeter jetzt tatsächlich gab, weil für uns sah es in erster Linie so aus, als wenn es den Elfmeter gab, weil der Verteidiger eher so von hinten in die Beine des Stürmers slidet. Es kann allerdings auch sein, dass der Schiedsrichter den Elfmeter aufgrund von Handball gegeben hat, den es durchaus auch gab. Allerdings war der aus sehr kurzer Distanz an die Hand, die sehr nah am Körper war. Beides ist in dem Fall möglich. Elfmeter zu geben ist okay. Also wäre jetzt nichts, wo ich streiten würde. Jennings ist derjenige, der antritt. Der macht das auch recht souverän. Dementsprechend steht es zur Halbzeitpause dann 2:1.
Im Wesentlichen, fand ich, war es das auch schon in der Partie. Also, was danach kam, war irgendwie nicht wirklich gefährlich oder nicht krass beeindruckend. Das Einzige, was ich noch aufgeschrieben habe, wäre dann ein Freistoß in den 83. da muss mich Zamudio eingreifen und den Ball mit den Fäusten über sein eigenes Tor rüber fausten. Aber ansonsten war das eigentlich sehr harmlos. Also was North Carolina gezeigt hat, waren meistens Schüsse irgendwie auf ihn, den Keeper direkt drauf und andersrum genauso. Also da war jetzt nichts irgendwie qualitativ Hochwertiges dabei, fand ich.
Nee, fand ich auch.
Und ja, so geht dann die Partie mit 2-1 aus. North Carolina schlägt eins der Top-Teams aus dem Osten, doch recht überraschend mit 2-1, gewinnt das Southern Derby zum ersten Mal seit 2009, ist also schon eine ganz schön lange Zeit. Und ja, kann man sagen, auch so ein bisschen die erste Überraschung der Saison, was so die Tabellensituation angeht. Natürlich sollte man die nach 3-4 Wochen noch nicht so ernst nehmen, aber wenn man mal guckt, Rhode Island, Finalteilnehmer, hat noch keinen einzigen Sieg geholt. Dazu Charleston, die auch nur einen Sieg geholt haben und das gegen eben Rhode Island. Da sind schon einige Teams dabei, die echt schwächeln in der Saison oder im Gegenzug plötzlich sehr stark sind, die sie vorher nicht waren. Wie Monterey zum Beispiel, die jetzt mit 3 Siegen in die Saison gegangen sind.
Na gut, wie du schon sagtest, es ist sehr früh in der Saison. Da wird sich natürlich noch mal ein bisschen was verschieben. Aber ich finde auch, gerade Rhode Island ist eine ziemliche Überraschung. Mal sehen, wie sie sich entwickeln in den nächsten Wochen. Hast du ansonsten noch etwas?
Tatsächlich nicht. Ich muss nur sagen, es gab irgendwie keine krassen Ergebnisse oder Spiele so in den letzten USL-Wochenende. Und ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat, was wir uns ausgesucht haben. Denn ich glaube, der Open Cup wird dann nächste Woche dafür sehr spannend. Gab ja schon 2 Cup-Sets in der ersten Nacht. Und es würde mich nicht überraschen, wenn ein paar Überraschungen auch in der zweiten Nacht der zweiten Runde zu sehen sein werden.
Ich überlege gerade, so große Tipps für den US Open Cup können wir zeitlich gar nicht mehr geben. Aber haben wir denn in der Championship das Wochenende Spiele, die man unbedingt sehen sollte? Wir haben wieder mehrere Spiele, die laufen zu einer ganz humanen Uhrzeit. Darunter beispielsweise Sharks and Battery gegen die Tampa Bay Rowdies um 23.30 Uhr am Samstag und Detroit City FC gegen Monterey um 22 Uhr schon. Aber ansonsten ist ein Spiel für dich dabei, was man unbedingt sehen sollte?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ehrlich, normalerweise hätte ich Rhode Island gegen Oakland empfohlen. Oder beide ziemlich schlecht in die Saison gestartet sind, tatsächlich eher nicht. Ich würde daher sagen, es gäbe als Tipp vielleicht das kleine Derby ist vielleicht nicht zwingend das richtige Wort, aber beide Mannschaften mögen sich nicht. Colorado Springs, der aktuelle Meister, gegen New Mexico, die ja immerhin bis ins Conference Final der letzten Saison im Westen gerutscht sind. Also 2 Top-Teams, die recht gut auch in die neue Saison gestartet sind. Wäre 0 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Oder wer Sonntagabend noch einen schönen Abrutscher braucht, um ins neue Wochenende zu kommen. San Antonio trifft auf Phoenix Rising um 10 Uhr abends. Finde ich auch nicht uninteressant. Aber ansonsten finde ich, ist es okay, was wir an Tipps haben.
Ja, ansonsten in der Super League beispielsweise muss Dallas in dieser Woche gleich 2-mal ran. Zu Hause spielen sie gegen DC Power am Donnerstag und am Sonntag spielen sie dann auswärts bei Lexington. Da sind die Uhrzeiten nicht so gut und die Spiele, die stattfinden, sind jetzt, glaube ich, keine großen Kracher mit dabei. Aber gut, wir haben ja in der Championship schon ein paar. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein.
Nö, ich bin soweit durch und zufrieden mit unserer kleinen Woche.
Wunderbar. Dann gebt uns wie immer gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Twitter unter Box2Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, dann wie schon angekündigt, mit dem US Open Cup und unserem kleinen Podcast-Duell, wie das ausgegangen ist. Bis dahin, viel Spaß und sportfrei.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.